Ja, also ich bin vor ungefähr 7, 8 Jahren hier nach Berlin gekommen und vor 5 Jahren selbstständig gemacht. Und das war wirklich die Hochzeit hier in Berlin, was Startups angeht. Also du konntest in Cafés, in Bars überall reingehen und Leute fragen, was machst du denn? Und die Antwort war 90%, ja, Startup. Ja, meistens auch ein eigenes Startup. Und was man oft aber gesehen hat, war der Mismatch zwischen dem, was dann eigentlich passiert ist und was man gesagt hat, weil oftmals war es eher ein Lifestyle. Also die Leute haben eher tatsächlich einfach so von der Idee gelebt, cool, was zu gründen, hip, ja, Berlin, günstige Stadt, macht Spaß hier zu leben. Und das verstehe ich nicht unter Startup. Ich verstehe eher ein Unternehmen aufzubauen, ja, etwas zu erschaffen. Und in dem Sinn finde ich Unternehmertum das viel schönere Wort. Ich verwende selbst das Wort Startup, weil es so geläufig ist, aber für mich hat es diesen Beigeschmack, sodass ich halt Unternehmertum viel mehr damit verbinde. Und ja, das hat nichts mit Erfolg und Nicht-Erfolg zu tun. Ne? Es ist wirklich nur diese Einstellung, mit der man ins Rennen geht sozusagen, die ist wichtig.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du bist irgendwie 2, 8 Jahren, dass es so die Hochzeit auch war. Ist die Zeit von Startup Berlin rum?
Ich würde sagen, es gab einen Wandel. Ja? Also es ist erwachsener geworden, würde ich sagen. Und ich mag auch an Berlin, dass es eben auch damals diese Leute angezogen hat, die sehr kreativ waren und im Endeffekt, auch wenn jetzt nichts mehr rumkommt oder diesen Lifestyle nur gelebt haben, es waren doch viele kreative Köpfe hier und ich glaube, dass es auch nach wie vor Berlin eben prägt, dass es solche Leute anzieht. Von daher, ich sehe das auch mit dieser positiven Perspektive. Inzwischen hat es sich ein bisschen geändert, was dieses Startup-Ding angeht. Also viele Leute, jetzt ist es nicht mehr ganz so stark vertreten, wenn man in Cafés oder Bars geht und sagt, hey, was machst du? Viele Leute arbeiten zwar noch bei Startups, aber diese Gründerzahl hat subjektiv, würde ich sagen, abgenommen.
Hast du eine Idee, wieso? Also weil wenn du meinst, natürlich ist es ein bisschen erwachsener geworden, vielleicht einfach auch größere Firmen oder wirklich mehr in den vermutlich professionellen Rahmen auch und nicht jeder mit seinem kleinen Online-Shop, der irgendwo über Dropshipping irgendwie T-Shirts vertickt. So.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es mit der, also erstmal muss ich vorweg sagen, es ist ein subjektiver
Eindruck. Ja, klar. Ja,
es kann sein, dass ich einfach auch inzwischen keine Zeit mehr habe, irgendwie meine Zeit in Cafés zu verbringen. Also ich kann sein, dass ich diese Gespräche sozusagen nicht mehr habe, aber der andere Grund, könnte ich mir vorstellen, ist, dass es momentan ein sehr starker Arbeitnehmermarkt ist und dass es im Prinzip unattraktiv wird, dieses starke Risiko einzugehen, weil man gerade im IT-Bereich hier, ist es halt sehr leicht, einen Job zu finden, sehr gut bezahlten Job zu finden und sehr viele Perks zu haben. Das heißt, warum sollte ich dieses Risiko eingehen? Kann ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen da mit einher spielt.
Das ist auch kurz ganz so die jungen Generationen mehr und mehr nach dem Abschluss sagt, okay, ich möchte lieber wieder in eine Festanstellung gehen, ich habe diese Sicherheit, ich bekomme meinen Paycheck und bin dann irgendwie fein raus. Das hast du ja nicht gemacht. Also da ist ja auch so ein bisschen, du hast einen Abschluss in theoretischer Informatik, im Master, ich weiß nicht, dein Bachelor auch.
Beides, ja.
Beides, wer jetzt kein Informatikstudent ist, ihr müsst euch das vorstellen, wie Informatik nur der ganz schwere Part und Mathe ohne Zahlen. Also ich muss sagen, für mich war das nichts. Also ich habe es. Also ich habe auch ordentlich mit die einigermaßen beklagt und es gibt keinen, der sagen würde, okay, ich mache nach dem Bachelor noch einen Master da weiter. Also das ist schon, sagt schon mal viel über dich aus. Hast du an der Uni in Lübeck gemacht? Lübeck.
Genau.
Und also erstmal, was hat dich daran so ein bisschen fasziniert? Also ich gehe davon aus, du hattest eine Faszination dafür, das hat sich nicht zufällig entwickelt, sonst geht man vermutlich in einen leichteren Bereich im Studium.
Ja.
Und was hast du davon vor allem mitgenommen?
Ja, im Prinzip fand ich, ich hatte mehrere Überlegungen. Also die eine Überlegung war, ich habe noch nie in einem wissenschaftlichen Bereich gearbeitet und diese Vorstellung, ein halbes Jahr, also ein Semester, sich an einem Thema wirklich zu vertiefen, war, finde ich, interessant. Und wenn ich das später mal machen würde, dann müsste ich das jetzt einfach mal als Test sozusagen auch machen, hier in dieser kompakten Form, weil man würde es, glaube ich, nicht mehr machen, wenn man das nicht ein halbes Jahr gemacht hat, weil der Investment, den man dann für eine wirkliche Promotion machen müsste, wäre dann zum Beispiel 5 Jahre, also 4, 5 Jahre. Und genau, das war eine Überlegung. Ich fand es sehr faszinierend, mit einer einzigen Problemstellung eine ganze Arbeit zu schreiben und keine Hilfsmittel eigentlich zu haben. Also das Einzige, was ich für meine Abschlussarbeit gebraucht habe, war Papier und mein Kopf. Ja, also es war wirklich, ich habe kein Computer dafür gebraucht, ich habe eigentlich keine Bücher dafür gebraucht. Es war wirklich so, du hast diese Problemstellung hier. Erstens, schau, ob sie lösbar ist. Und zweitens, wenn sie lösbar ist, löse sie. So. Und damit bist du sozusagen erstmal alleingelassen.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und tatsächlich, wie du schon so gesagt hast, ich mag diese Challenge. Ja. Ich fand es sehr interessant. Gerade in dem Bereich, wo die meisten, bei uns was außer die meisten Leute, kommen in diese Vorlesung zitternd, weil sie Angst vor dieser Vorlesung hatten. Dann war es noch bei einem Professor, den ich sehr, sehr, sehr schätze, aber der auch sehr, sehr strikt rüberkommt. Also dieses typische theoretische, mathematische Leute. Sehr, sehr, sehr schlauer Kopf, aber der dementsprechend auch abschreckend für manche Leute. Ne? Und das, diese Kombination fand ich aber gerade sehr spannend. So, ich gesagt habe, ja, mache ich.
Du hast dich nach dem Studium nicht direkt für den Startup-Weg entschieden, sondern du bist erstmals ein bisschen rumexperimentiert. Was waren denn da deine Gedanken und wieso, wie bist du am Ende dann eben auch damals vielleicht diesem Hype gefolgt, in die Startup-Welt einzusteigen?
Ja, bei mir war es so, ich hatte ein Luxusproblem nach der Uni, weil ich bei mir alle Türen offen stand. Das ist, hört sich erstmal gut an, aber macht es nicht unbedingt einfacher. Das heißt, ich habe erstmal überlegt, okay, Promotion habe ich dann nicht gemacht, weil ich da den Return of Investment bei mir persönlich nicht gesehen habe. Ich habe mich gegen Valley zum Beispiel entschieden. Ich fand es, als ich da vor Ort war, nicht so, wie man sich das vorstellt. Es ist halt sehr romantisiert, denke ich. Und ich habe dann halt auch überlegt, in Konzerne zum Beispiel zu gehen, hatte da Möglichkeiten, aber, also sehr gute Namen natürlich, aber fand das zu wenig Impact vor, also zu so ein kleines Rad sein. Ja? Und das wollte ich nicht, sodass ich halt geschaut habe, wo wäre es anders. Und der Consultancy-Bereich wäre ähnlich gewesen, letztendlich hast du da keinen Impact. Du machst, bist zwar mit smarten Leuten umgeben, aber was machst du letztendlich? Sodass ich halt gesagt habe, okay, nee, ich möchte wirklich so einen Impact haben. Und da habe ich dann die Startup-Szene entdeckt und bin nach Berlin gekommen und habe da auch bei Payladen angefangen. Das war eine mobile App für Kartenzahlung. Also im Prinzip SumUp kennt jetzt inzwischen jeder. Die haben halt fusioniert. Und in diesem Unternehmen habe ich gemerkt, dass das genau das Richtige für mich ist. Also wird sehr viel erwartet, hast sehr viel Verantwortung, kannst aber auch sehr viel erreichen, ne? Also viel deinen Footprint hinterlassen. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Also Berlin zum damaligen Zeitpunkt besser als das Silicon Valley für dich als Person. Gab es konkrete Gründe? Also Wohnung günstiger oder ist es einfach zu romantisiert? Du meinst, das ist vorhin ganz kurz eigentlich schnell übersprungen, dieses Thema. Natürlich sehr interessant, weil ich war noch nicht dort. Ja. Ich habe immer noch dieses wunderbare Bild aus irgendwelchen Fernsehsendungen im Kopf. Was hat dich da irgendwie dann so ein bisschen überrascht, dass das dann doch anders war?
Was ich jedem empfehlen würde, ist, einfach mal hinzugehen. Also sich das anzuschauen, guckt dir die Unternehmen an. Und natürlich sind die besten Leute auch da. So, also die Konzentration an sehr, sehr viel Talent ist natürlich enorm da. Was ich schwierig fand, war, dass es halt das Leben da gefehlt hat. Ja? Also du bist halt, erstmal habe ich in meiner naiven Vorstellung wahrscheinlich gedacht, die Büros von Microsoft, Apple und Google sind alle irgendwie hier wie so in Berlin quasi benachbart, mehr oder weniger. Ist nicht so. Ja, die sind alle super weit voneinander entfernt. Du kannst nichts ohne Auto erreichen. Du siehst keine Leute auf der Straße. Was ich hier aufwachsen, also bin ich in Berlin aufgewachsen, aber hier in Deutschland ist, glaube ich, einfach viel, viel gängiger, dass du das Leben auf der Straße einfach. Du siehst in Fußgängerzonen Leute, du hast Cafés und so. Und da ist es eher so eine Art großes Industriegebiet oder Gewerbegebiet eher gesagt. Das zum Beispiel hat mich gestört und der reine Fokus ist nur aufs Arbeiten. Und ich bin zwar grundsätzlich ein Arbeitstier, aber ich möchte trotzdem in einem Umfeld leben, wo ich sehe, dass gelebt wird, ja, wo Leute auf Straßen, wo man auch wie ins Café, wie ich anfangs gesagt habe, wo man Leute trifft. Das hätte mir da gefehlt. Das war einer der Gründe. Ja. Also es gab für mich persönlich weitere Gründe noch, aber ich kann wirklich jedem nur raten, mal vor Ort zu sein und sich das anzuschauen.
Sich selber zu wissen, zu etablieren. Dann bist du eben zu Payladen gekommen, dort dann als Head of IT eingestiegen.
Nicht eingestiegen direkt, aber mehr arbeitet.
Nicht hochgearbeitet. Darf ich annehmen, dass du dann auch ein bisschen Anteile hattest bei dem Startpunkt? Also meine Frage hinzieht ist, hättest du nach Payladen noch weiter arbeiten müssen, nachdem die fusioniert haben?
Ja, ich war zum Anfang dabei, ich war sehr zum Anfang, aber es waren trotzdem schon viele Leute da. Also es waren, ich war so ungefähr, schon ist 20 Leute oder so, als ich angefangen habe. Ja. Genau, das heißt, also ich musste dann schon noch arbeiten und will auch arbeiten. Ja. Also das war mein Ziel, jetzt auch was Eigenes zu machen, mich da zu verwirklichen. Also finanziell gesehen, es war für mich, das war nicht das Ziel, es war für mich finanziell gesehen eigentlich ein schlechter Deal. Also ich hätte woanders das Doppelte und teilweise das Dreifache verdient. Also es war wirklich keine finanzielle Entscheidung. Ich wollte eher schauen, wie es ist, in einem Startup zu arbeiten und dann viel von zu lernen. Und das habe ich da auch gefunden. Und du hast diese Head-of-Position angesprochen. Mein Ziel war es von Anfang an, ins Management zu gehen. Das war sozusagen, als ich angefangen habe, ich gesagt, okay, da möchte ich hin. Aber natürlich und fairerweise fand ich es auch gut, wurde es mir nicht sofort gegeben. Also man muss daran mit dieser Aufgabe wachsen. Man kann nicht sagen, hey, hier Absolvent, leite die IT, das ist überhaupt nicht glaubhaft, ja, und du hast doch nichts davon. Das heißt, ich habe im Prinzip die Abteilung da geleitet, war verantwortlich zu Anfang für die QA-Abteilung, also Quality Assurance, habe Leute eingestellt, Prozesse etabliert, ja, und letztendlich auch gelernt, das abzugeben wieder, auch ein sehr, sehr wichtiges Learning. Danach verantwortlich gewesen für Backend, iOS und Android, verschiedene Teams. Ja. Dann das Project und Product Team aufgebaut und letztendlich dann halt auch die ganze IT geleitet, ne, als Head of. Von daher, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die man sich auch erarbeiten muss. Also es wird einem nichts geschenkt. Ne? Es kommt auf Performance natürlich an.
Hast du dich dann da dementsprechend noch weitergebildet, nebenher, also vielleicht in einer außerschulischen Variante, dass dir alles wirklich durch irgendwie Fehler machen, wieder aufstehen entstanden, weil ich immer vermuten, dass dich ein theoretisch Informatik fokussiertes Studium vermutlich nicht ganz so darauf vorbereitet, Personen oder Menschen zu leiten oder auch Sachen aufzubauen, Teamstrukturen.
Ja, ja. Das Studium an sich bringt dir meiner Meinung nach einfach nur eine Art zu denken bei. Du hast zwar viele Themen gehört und hast auch viel Wissen, aber das ist nicht so, dass du jetzt am ersten Tag bei der Arbeit merkst, okay, oh, ich brauche ja alles davon. Eigentlich brauchst du das Wenigste davon, aber es hat dich gelehrt, eine bestimmte Art zu denken, meiner Meinung nach auch keine Angst vor komplexen Problemen zu haben. Ja, also zum Beispiel eine Sache, die ich aus der Uni erinnere, war, der Professor in der Mathe-Vorlesung hatte, ich war im vierten Semester oder so, irgendwann mal gefragt, nachdem er ungefähr 6 Tafeln vollgeschrieben hatte mit Symbolen und kryptischen Kram, wie geht's denn eigentlich so? Also wie finden wir es eigentlich? Und keiner von uns wusste, was meint er denn so? Und hat sich umgedreht und zur Tafel geschaut, ja, wenn Sie das hier sehen, finden Sie das irgendwie schlimm? Und keiner von uns hat irgendwie gedacht, ja, total, ich will raus hier. Es war total normal. Es war einfach so, ja, ich kann, wenn ich da ein bisschen mich beschäftige, verstehe ich alles. Also das ist wirklich so, dieses Mindset hatte ich davon auch mitgenommen. Also keine Angst vor irgendwelchen Problemen zu haben. Das heißt, so bin ich auch dann in diese Startup-Welt reingekommen und dann halt mit einem offenen Mindset sozusagen zu gucken, wie kommt man wie voran. Natürlich noch ein bisschen hier oder da gelesen, aber das war nicht die Mehrheit. Also eher so mit einem offenen Mindset einzugehen, mit Leuten quatschen und genau aus eigenen Fehlern lernen. Aber also es ist wirklich Learning by Doing eher. Viele Fehler, würde ich sagen, waren keine großen Fehler, also nichts gegen die Wand gelaufen oder so, sondern einfach mit der Aufgabe gewachsen, würde ich sagen. Ja. In Situationen gemacht, wo wirklich viel von der erwartet wurde und sich dann überlegen, okay, wie kann ich das Ganze machen? Kommunikativ sein, ja, also nichts irgendwie selbst sich einschließen und dann sagen, okay, ich habe die Lösung, sondern eher so, okay, ich würde das so und so heute angehen, auch mit Teamaufgaben, ja, wo ich da mit Leuten spreche, nicht deutlich auf den Skills, ja.
Jetzt sind wir quasi bei PlayLevel, bist du quasi fertig und dann habt ihr euch dazu entschieden, Talido damals noch bei meinem Namen zu gründen, Startup CV als erste Inkubation?
Das ist richtig, ja. Wir haben gegründet mit dem Wissen, dass wir zu dritt ein, wie sagt man, exceptional sind so als Team. Ja? Ich spreche meistens hier Englisch, deswegen fehlen manchmal so Worte. Mit dem Wissen haben wir gesagt, okay, wir verlassen jetzt alle unsere Positionen, wir hatten alle sehr, sehr gute Positionen und wollten uns eben selbstständig machen. hatten ein paar Ideen, die wir auch konkret umgesetzt haben. Aber wir wollten das mit eigenem Geld vorantreiben. Also haben das letztendlich gebootstrapped. Und wir mussten dann halt überlegen, wie können wir uns finanzieren. Manche Leute nehmen zum Beispiel einfach, okay, ich mache ein bisschen was im Consulting-Fee, manche machen Freelance-Work oder was auch immer. Und wir haben gesagt, Recruiting macht Sinn für uns, weil wir alle hatten vorher Personalverantwortung. Wir haben alle Leute vorher eingestellt, in Interviews teilgenommen, ja, wirklich diesen ganzen Prozess kennengelernt, auch mit Headhuntern gearbeitet und da entsprechende Erfahrungen gemacht, wo man viele negative Erfahrungen auch gemacht hat. Von daher, es war nicht fremd und wir hatten auch Netzwerk, sodass wir das monetarisieren konnten. Das heißt, das war im Prinzip das, was uns querfinanziert hat, ohne uns zu defokussieren. Das war im Prinzip ganz am Anfang die Idee, haben dann aber sehr schnell gemerkt, warum machen wir nicht eine Plattform aus? So, irgendwie macht doch total viel Sinn, daraus irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Da ist die Idee Startup Series daraus geworden, was im Prinzip eine Jobplattform für Startups war. Also du kannst, Startup war ja im Prinzip die Hochzeit damals und hatte sehr, sehr viel Engagement, hat super funktioniert. Einziges Problem war, es waren eben auch Startups. Das heißt, nicht unbedingt die zahlungsbereitesten Kunden. Und das war letztendlich ein Problem, gerade damals, ja, wo viele auch tatsächlich Startups gab mit irgendwie nur 2, 3, 5 Leuten vielleicht, ja, und die dann tatsächlich einfach auch kein Geld hatten. Und da mussten wir halt überlegen, okay, wie können wir, das Modell an sich funktioniert schon, aber wie können wir das anpassen, sodass es auch für uns eben sinnvoll ist, da weiterzumachen, weil unendlich viel Geld hat ja keiner. Das heißt, wir mussten halt schauen, was können wir machen. Und daraus ist Taledo geworden, vor dem Hintergrund, dass es keine typische Jobplattform ist, sondern es digitalisiert das Recruitment an sich. Ja, also es hat Aspekte von so, es gibt schon irgendwie Projekte oder Jobs, oder wie du es auch nennen willst, aber es funktioniert an sich anders, dass du halt, dass wir Prozesse, die es in der Digitalisierung, in dem Recruiting gibt, auf der Plattform abbilden. Also zum Beispiel, wir intern hier haben ein Account Management Team, was eben auch digital arbeitet, effizient dadurch ist, und haben Best Practices, die wir aus der Industrie gelernt haben, eben hier intern implementiert. Aus der Kandidaten- und Recruiter-Sicht ist es so, dass du im Prinzip ein sehr schlankes Interface siehst und die Komplexität nicht siehst. Da sieht es auf der Kandidatenseite schon so aus, dass Jobanzeigen passend sind, kann sich darauf bewerben. Und auf der Kundenseite, also der Recruiter-Seite, siehst du eben Kandidaten, die für dich passend sind. Genau, aber intern passiert halt mehr. Mhm. Genau.
Jetzt seid ihr nicht die aller einzige Recruitment-Plattform oder auch Digitalisierung quasi von Recruiting. Was unterscheidet ihr euch jetzt da in dem Fall von jemand anders? Und vor allem natürlich jetzt interessant, wenn ich dich als CTO, quasi als technischen Leiter davon hier habe, wie unterscheidet sich das von euch technisch? Also welchen Vorteil bietet euch das, dass ihr gesagt, eine Plattform, ihr habt da vielleicht auch eine gute Technologie. Was ist da der Vorteil am Ende, als zu sagen, okay, ich habe vielleicht irgendeine billige WordPress-Seite und dann einfach 20 Telefonisten, die ganze Zeit irgendwelche Programmierer oder irgendwelche Firmen anrufen?
Ja, also im Prinzip ist, wir haben als Vorbild die klassischen Personalvermittler. Und wir sehen halt, dass die an sich sehr, sehr erfolgreich sind, aber sehr ineffizient arbeiten. Und diese Ineffizienz kommt halt, weil sie genauso wie du sagst, arbeiten halt, deren Tooling, sie haben zwar Effizienzansätze und auch Digitalisierung, aber die ist eher von außen. Und unsere Digitalisierung kommt von innen. Wir haben vom Mindset her, das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt, vom Mindset, diesen Gedanken eigentlich als Kerngedanken von Anfang an gehabt und haben halt diesen Digitalisierungsgedanken eben von Anfang an vorangetrieben. Also wir haben keine Agentur gebaut und dann ein paar Tools dazu gemischt, sondern wir haben vornherein gesagt, nee, wir sind diese Symbiose von beiden. Und ich glaube, das macht es, wenn man uns mit klassischen Personaldienstleistungen vergleicht, das macht einen riesen Unterschied.
Vielleicht ist ein bisschen eine polemische Frage, also ihr selber macht euer Recruiting nicht über Taledo. Wieso? Also ich habe nur über dir auf LinkedIn gefunden, ihr macht es über also eine andere externe Plattform.
Interessant. Nee, das stimmt so nicht. Also wir haben Einstellungen über unsere eigene Plattform. Wir verwenden das. ich kann ja gar nicht sagen, wie viele es inzwischen sind, aber es ist nicht nur ein, zwei gewesen. Also es wirklich sind schon viele Leute, die darüber gekommen sind. Auch viele Leute, die im Prozess waren. Ja. Also andere Frage dann, ob sie dann auch angefangen haben, muss ja von beiden Seiten passen. Aber es ist ein funktionierendes Tool, auch für uns selbst. Also wir verwenden unser eigenes Tool, unsere eigene Plattform, weil es einfach blöd wäre, wenn nicht, weil
wir sind ja genau. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ein bisschen so, ich dachte, wie interessant vielleicht ist, also welche Gründe dahinter war, was, wieso gibt es da noch ein anderes, was da auch
genommen wird? Also das ist zusätzlich. Wir haben natürlich auch andere Kanäle. Also wir haben unsere Job-Ads, natürlich auch unsere eigenen Karriereseite. Also so ein bisschen doppelt letztendlich in unserem Fall, was teilweise auch ein bisschen zu Verwirrung fügt, wenn wir einen Kandidaten anschreiben und sagen, hey, wir schreiben aus unserer Sicht an, nicht für irgendwie jetzt den anderen Kunden auf der Plattform, sondern hier möchtest du bei uns den Prozess sein. Und das ist manchmal tatsächlich ein bisschen verwirrend zu Anfang, aber die Leute freuen sich dann eigentlich in der Regel umso mehr. Genau, und andere Kanäle sind natürlich LinkedIn, die ganze Kram. Also du wirst nicht nur auf Taledo unsere Job-Ads finden, sondern auch woanders.
Mhm. Ja. Meinst du schon, wie gesagt, ihr seid Bootstrap, dementsprechend immer auch ein bisschen Teil und Budget. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Art und Weise, wie sich die Firma entwickelt hat, immer noch entwickelt? Und vor allem eben auch für mich von Teil das Tech-Team. Also am Anfang meinst du viel selber hands-on, wirklich viele Nächte mit viel Koffein und wenig Schlaf, um irgendwas zu bauen, was am Tag vorher noch nicht ging. Aber wie quasi hat dieses Bootstrap euch da beeinflusst? Weil es ja schon eher jetzt gerade auch für die Größe, die ihr jetzt seid und auch in der kurzen Zeit, die ihr gewachsen seid, ein ungewöhnlicher Weg ist. Normalerweise würde man sagen, okay, wir wachsen so schnell, jetzt holen wir uns viel Geld von außen rein, um halt irgendwie die 50 Entwickler, die wir jetzt brauchen, anstellen zu können.
Ja, also es zwingt dich halt letztendlich dafür, genau zu überlegen, wofür du das Geld ausgibst. Und auf der IT-Seite, Entwickler sind teuer, von daher musst du auch genau schauen, dass es der richtige ist. Und ich glaube, letztendlich ist es gut, weil du viel Wert auf den Fit legst. Ne? Also natürlich die Kandidaten müssen gut sein. Letztendlich hat jeder einen essentiellen Beitrag. Es kommen hier die Leute her, die dann auch tatsächlich, also insbesondere zur Anfangsphase, die wirklich auch dahinter stehen. Die würden, zu Anfang hätten die auf jeden Fall woanders mehr verdient, aber letztendlich wäre das im Prinzip für mich die falsche Motivation, hier anzufangen. Also das heutzutage, wo es sich noch mehr gedreht hat, wo der Arbeitnehmermarkt, wo es ein sehr starker Arbeitnehmermarkt ist, muss man nach wie vor, finde ich, darauf achten, dass die richtige Motivation da ist. Und Geld ist zwar ein Faktor, aber es sollte nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Und wenn du Bootstrap bist, dann hast du noch viel mehr, achtest du noch viel mehr drauf. Und da habe ich nie einen Kompromiss eingegangen. Also da nur weil Leute irgendwie woanders mehr verdienen, sozusagen, dass sie gesagt haben, okay, ich brauche jetzt auch unbedingt jemanden. Und dann gesagt, okay, ja, komm her. Diesen Kompromiss bin ich nie eingegangen. Ich wollte immer, dass es ein technischer, sehr, sehr guter Match ist, aber auch ein kultureller Fit ist. Genau.
Schön, du machst quasi selber die Überleitung, die ich angehen wollte, zum kulturellen Fit. Also eben einmal Einfluss von Wurzeln bei euch ein bisschen im Aufbau, aber halt auch eben, du meinst halt selber, das macht dir viel Spaß. Und du wolltest von Anfang an in die leitende Rolle, du wolltest Teams aufbauen. Ja. Wenn du jetzt vom kulturellen Fit sprichst, habt ihr irgendwo eine Taledo-Charta, wo irgendwie steht, das irgendwie sind unsere 12 wichtigen Werte? Ist das irgendeine Sache, die dahin arbeitet? Und vor allem auch, wenn ich jetzt jemand bin, der sowas neu aufbaut, eben vielleicht jetzt auch in einer Rolle wieder bei Payleven wäre und sage, ich habe es vor mir, was kannst du den Personen an die Hand geben, was auf jeden Fall wichtige Punkte sind?
Es ist alles eine Phasenfrage. Das muss man immer berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn du zu Anfang, wenn du ein Startup gründest oder wenn du wo anfängst in einem Startup, was noch klein ist, dann wird es viele Sachen nicht geben, was auch vollkommen okay ist, weil es sind zum Anfang eine Handvoll Leute nur. Das heißt, man braucht keine festgeschriebenen Werte, weil die Leute sind die Werte. Und wie die Leute miteinander interagieren, das sind die Werte letztendlich. Und wenn du über verschiedene Phasen wächst, also die Firma wird Senior, du bist länger am Markt, du hast ein größeres Branding, du hast mehr Leute, musst irgendwann anfangen, Prozesse einzuführen. Irgendwann hast du dedizierte Leute, die sich nur um HR zum Beispiel kümmern. Also es ändert sich mit jedem dieser Schritte, was du berücksichtigen musst. Und im Prinzip ist Kultur ein Thema, was immer spannend ist. Du musst halt gucken, in welcher Phase ist welche Kultur die richtige, und es ändert sich mit der Zeit. Also mit mehr Leuten, mehr Köpfen sozusagen, dann musst du halt immer schauen, was für einen Impact hat das auf die Kultur. Und irgendwo musst du dann das tatsächlich auch formalisieren. Also kannst du halt anfangen, Werte zu definieren. Kannst du überlegen, wie machst du das? Könntest du theoretisch top-down machen, aber wir haben es eher bottom-up gemacht. Also eher mit dem Team wirklich überlegt, okay, hey, ihr seid alle hier, ihr seid sozusagen die Werte, lasst uns das quasi formalisieren, und wir überlegen jetzt sozusagen, wo stehen wir wirklich dahinter. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wenn du hier rumläufst, wir haben an den Wänden Bilder sozusagen, die Werte repräsentieren, weil ein anderes Problem ist, wenn du wächst, kommen ja Leute, die diesen Workshop zum Beispiel nicht mitgemacht haben. Also der Workshop ist inzwischen auch schon 3 Jahre alt oder so, oder noch länger vielleicht. Also es ist wirklich, trotzdem werden die Werte noch gelebt. Und das musst du halt schaffen, einerseits irgendwie Präsenz schaffen, also du musst es irgendwie sichtbar haben, weil sonst weiß es ja keiner. Andererseits aber tatsächlich leben und da auch immer wieder hinterhergehen, weil du musst, das ist eine Sache, die man immer wieder anschieben muss letztendlich. Also so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber es ist halt wichtig.
Schön, dass du es ansprichst mit Bottom-up, Top-down von den Werten, weil ich hatte ein anderes Interview mit Lenz Hartung, der meinte, für ihn ist es ganz wichtig, Werte Top-down zu definieren, weil er quasi und sein Mitgründer die Firma bzw. den Inkubator, Investment Vehicle, da auch quasi definieren, das ist halt quasi ihre Firma ist, und sie deswegen halt auch die Leute dementsprechend sagen, hey, ihr müsst euch jetzt nicht danach richten, aber wir stellen natürlich dementsprechend ein und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir immer auch Leute nur so einstellen, dass sie zu diesem Wertepaket passen. Wie ist bei euch die Entscheidung von Bottom-up und was vielleicht so ein bisschen auch so für dich die Abwägung? Also wieso habt ihr nicht gesagt zu dritt, okay, das sind so wollen wir es haben und wer nicht passt, muss leider gehen?
Na, für uns war es so, das Wichtigste ist, eine Kultur muss gelebt werden, Werte müssen gelebt werden. Wenn sie nicht gelebt werden, sind es Worte. Bringt dir nichts. Keine Werte, sondern Worte. Die Leute müssen letztendlich dahinter stehen. Und die Leute stehen nur dahinter, wenn sie sich sozusagen mit identifizieren damit können. Und das haben wir halt geschaffen, indem wir sie selbst das haben definieren lassen. Also natürlich war es auch eine Teamarbeit. Das war jetzt irgendwie keiner, nicht eine Person im Team gesagt hat, das sind die Werte, sondern es ist wirklich das Gesamtpaket. Und ich würde argumentieren, dass in unserer Phase die Leute, die wir... Also bei uns war es im Prinzip, du kannst sozusagen sagen, indirekt war es vielleicht top-down, weil wir haben die Leute hier eingestellt. Das heißt, wir hatten ja keinen eingestellt, der komplett gar nicht passt. Also von daher wussten wir schon ungefähr, dass die leben die Kultur, die wir haben wollen, ja schon grundsätzlich. Aber wie sie jetzt formalisieren wie sie das sozusagen auf Papier bringen und für die nächste Generation bringen, das wollen wir auf jeden Fall vom Team kommen lassen. Und dann haben wir halt geschaut, was für ein Ergebnis kam, und wir haben im Ergebnis nicht eingegriffen. Also wir waren sehr glücklich mit dem Ergebnis. Wenn es jetzt komplett falsch gewesen wäre, dann hätte man natürlich überlegen müssen, naja, okay, nee, das wollen wir tatsächlich nicht. Aber eigentlich ist es in der Situation unwahrscheinlich, ja, weil du hast die Leute jetzt natürlich selbst ausgesucht.
Du bist oder hast diesen Scrum Master mal gemacht, mal gelegt. Arbeitet ihr nach Scrum, und ist es auch eine Sache, die euch dann da vielleicht auch außerhalb des Entwicklungsteams irgendwie da voranbringt, hilft?
Ja, genau. Also Scrum... Ich habe den Scrum Master gemacht, aber letztendlich ist es nur ein Zertifikat, was zurückblickend eigentlich nicht viel gebracht hat und auch, glaube ich, nicht viel bringt, weil es ist viel wichtiger, dass du es mal wirklich gelebt hast, ne, diese Kultur. Und in der IT ist es, glaube ich, üblich, agil zu arbeiten. Was es jetzt wirklich heißt, agil zu arbeiten, das ist natürlich dann immer so die Detailfrage, ne, weil oftmals sind es nur so bestimmte Aspekte, die man sich da rauspickt, und man muss gucken, was passt denn gerade für einen. Wobei anderes auch wirklich nach Lehrbuch leben, also gibt halt verschiedene. Was für mich eher spannend ist, ist diesen Gedanken auf andere Abteilungen zu übertragen. Da sehe ich wirklich großes Potenzial, aber es ist auch schwierig, weil in anderen Abteilungen sind eben andere Mindsets, und die kennen diesen agilen Gedanken nicht so. Aber trotzdem versuche ich den immer weiter ein bisschen so voranzutragen, weil ich glaube, es macht einfach total viel Sinn, so zu arbeiten. Also meine persönliche Meinung zu dem Thema.
Jetzt habt ihr auch verschiedene einzelne Team-Building-Mechanismen oder noch so. Du hast vorhin schon angesprochen, eben, dass man findet sich in Hackathons irgendwie als Team. Das habt ihr Anfang letzten Jahres gemacht, dass ihr mal quasi eine Company-Hackathon gemacht habt. Vielleicht magst du kurz das Format besprechen und auch, ob das euch was, also hat das was gebracht, außer mal von, ist mal irgendwie ein nettes Event, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen? Und kam es seitdem öfters vor? Ist das eine Sache, die ihr öfters plant?
Ja, wir hatten das einmal gemacht und ich war erstaunt, in welcher kurzen Zeit was für Ergebnisse kamen. Von daher hat mir das sehr gut gefallen. Der Team Spirit auch da war super, super toll zu sehen, wie das eben selbst organisiert funktioniert. Wir wollen es wieder einführen, haben das letztes Jahr Startup ist so ein bisschen dann Zeit aus den Augen verloren, das ist jetzt, wo du sagst, schon so lange her, ist eigentlich zu lang. Wollen es wieder aufführen. Also das ist, hat nichts damit zu tun, dass wir gesagt haben, wollen es nicht mehr, sondern einfach länger nicht gemacht, weil aus den Augen verloren. War auf jeden Fall sehr gut. Ja.
Was genau gab es da für Ergebnisse? Also wie war das? Also ihr habt da quasi eine Nacht lang alle Mitarbeiter ins Büro weiter eingesperrt, keiner durfte nach Hause gehen, oder? Also genau.
Wir machen das Hackathon morgen wichtige Aufgabe.
Das ist weggeschmissen. Also, genau. Heute gibt es keinen Feierabend. Ja,
also, aber ein bisschen Pizza haben wir da.
Ein bisschen Pizza, genau. Ja, aber also, ja. Wenn man das selber quasi, also ich kenne das jetzt auch so aus dem Uni-Bereich und so, da schon ein bisschen Sachen mitorganisiert. Aber gerade wenn man sagt, man möchte das als Firma organisieren, wie geht man das am besten an?
Ja, ich würde schauen, einfach ist auch da wieder Phasenfrage. Du musst halt gucken, was passt zu dir. Findest du ja im Prinzip auch alles online. Da kannst du ja schauen, wie machen es andere und dann gucken. Wichtig ist, denke ich, dass es wirklich Sachen sind, die vom Team kommen. Also es macht halt keinen Sinn, wenn du sagst, irgendwie wir machen Hackathon, aber ihr sollt das und das machen. Das macht keinen Sinn. Sondern die Leute sollen wirklich schauen, was sie machen wollen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir wollen, dass ihr was an was arbeitet, was ihr nicht bei der Arbeit macht. Also wirklich so als Regel zum Beispiel. Das ist ein Weg, wie man das machen kann. Dann finde ich den Gedanken interessant, dass die Leute eigene Teams finden müssen. Also jeder kann mit einer Idee kommen, muss aber nicht. Und auch wenn jeder mit einer Idee kommt, macht es halt keinen Sinn, wenn jeder für sich alleine arbeitet, sondern muss man eben gucken, dass sich da Teams finden. Das ist, denke ich, eine gute Dynamik. Und eine Frage musst du halt gucken, dann wie interdisziplinär sollten die Teams denn sein. Das kann man dann halt individuell schauen. Ja. Also ob zum Beispiel auch nicht ITler mit rein sollen, also Product-Leute zum Beispiel, denke ich, klar, macht total viel Sinn, aber macht es auch Sinn, da irgendwie jetzt zum Beispiel Sales reinzuholen und so. Kann man sich halt überlegen, ist eine individuelle Entscheidung, denke ich, muss zur Phase und Unternehmen passen. Aber so in diesem Rahmen würde ich es aufbauen, genau.
Wie oft sitzt ihr als Gründer, als Chefs zusammen, plant eine zukünftige Strategie der Firma? Das ist eine Sache, die quartalsmäßig passiert, halbjährlich, jährlich. Seit der Gründung gar nicht mehr, jetzt hat uns alles klar. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern.
Ja, wir verfolgen, das ist alles in Stein gemeißelt. Seit 5 Jahren schon noch execute.
Nee, es ist, wir synken uns regelmäßig, wir sind sehr komplementär. Also ich bin sehr, sehr froh, das mit diesen beiden Mitgründern zu machen. Beide exzeptionell in diesem Bereich. Und wir sind sehr, sehr verschieden und sehr komplementär in dem Sinn, dass wir verschiedene Denkweisen haben, aber auch verschiedene Schwerpunkte mitbringen. Also jeder verantwortet halt eben seinen Bereich, sodass wir, wenn wir in unseren eigenen Bereichen sind, tatsächlich jeder seine Entscheidung trifft und wir uns auf High-Level-Ebene synken. Also das ist nicht allein das, was da passiert. Und dieses Synken passiert in regelmäßiger Form. Dieses Strategische, was du gerade angesprochen hast, das passiert phasenweise, mal mehr, mal weniger. Also wenn du eine Strategie hast, dann musst du sie auch erstmal umsetzen und so weiter. Also es dauert dann auch erstmal ein bisschen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, nur Strategie besprechen. Ja, es sind auch andere Themen, die man besprechen muss. Also es geht nicht nur um die Company-Strategie, sondern ja, so ein Thema wie Kultur und so weiter muss man zum Beispiel auch besprechen. Und so gibt es dann viele High-Level-Management-Themen, die wichtig sind. Ja.
Wodurch habt ihr erkannt, dass ihr vermutlich als Team gut funktionieren würdet? War das schon davor irgendwie mal in irgendwelchen kleinen Projekten ersichtlich? Oder also es ist ja ganz oft so, dass es ein großes Problem ist, wenn man nicht, also ja. Man sagt ja immer so ein bisschen zusammen gründen ist wie eine Ehe, muss man ja richtig finden, ja. Vielleicht auch mal eine Eheberatung irgendwie mit sich mit ins Boot holen.
Ja, das stimmt, das ist wirklich. Es ist, Man hat, ich glaube, man hat so ein Gespür für Leute. Ich hatte das, dass ich, als ich, ich hatte Menge Yuhan zuerst getroffen von den beiden. Und wir haben sofort gemerkt, dass wir den gleichen Ansatz, also gleichen, das gleiche Mindset haben. Wir wollten was erreichen, wollten was aufbauen. Ja. Wir wollen wirklich was erschaffen sozusagen. Und diesen Drive haben wir sofort gemerkt bei uns. Und das war irgendwie so eine Begegnung, wo wir gemerkt haben, okay, das passt, wir bleiben in Kontakt. Und dieser Kontakt ist aufrecht, ich glaube, es war ein Jahr ungefähr, wo wir dann ab und zu mal telefoniert haben, also gar nicht so häufig, aber einfach in Kontakt geblieben. Und konkret wurde es erst, also ich war da schon in Berlin, und konkret wurde es erst, als er nach Berlin gekommen ist. Also er kam dann, er war in Dublin bei Google und ist dann hergekommen. Und dann haben wir halt gesagt, jetzt, wo er hier ist, lass uns doch was machen. Also das ist dann was wirklich, wir haben gemerkt, irgendwie die Zeit ist da, es macht total viel Sinn. Und genau, dann habe ich im Zuge dann eben auch Medikstadt kennengelernt und auch da gemerkt irgendwie, okay, wir funktionieren, also es harmoniert schon mal sehr, sehr gut. Also sind verschieden, das ist was aber auch in meiner Meinung gut ist, aber es passt trotzdem, ja, also es ist kein Clash. Und wir haben dann im Prinzip ein Projekt erstmal gemacht, um zu gucken, irgendwie, wie können wir denn tatsächlich zusammenarbeiten. Und als das gut funktioniert, haben wir dann gesagt, okay, wir machen es jetzt wirklich, wir gehen ins Risiko, wie man so schön sagt, ja. haben Jobs gekündigt und dann was Eigenes aufgebaut.
Projekt zusammen dann in einem Freelancing-Schema oder?
Nee, das war einfach
am Wochenende.
Nee, wir haben tatsächlich so eine. Nee, es war nicht monetär. Also okay. Wir haben es nicht monetarisiert, wir haben im Prinzip nur eine App gebaut, hatten da einfach eine Idee, wollten haben eine App gebaut und die haben wir dann halt am Markt gebracht, haben geguckt, wie es funktioniert, ob Leute es nutzen, sind auf die Straße gegangen, haben die Leute uns gezeigt und so weiter, was sie davon halten. Ja. Also wirklich so, das haben wirklich mal gelebt und zusammengearbeitet und daran haben wir gemerkt, dass es passt. Ja. Das würde ich auch empfehlen, solche Sachen mal zu machen, weil so blind, man sollte sich schon in irgendeiner Form kennen. Freundschaft würde vielleicht zu weit gehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Freund hat irgendwie schon 10 Jahre oder mehr, mit dem das zu machen, da sehe ich dann auch andere Risiken. Ne? Das heißt, ich fand das bei uns eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination aus, wir passen sehr gut zusammen, wir kennen uns, wir wollen uns auch ein bisschen besser kennenlernen und als das passiert ist, okay, wir sind bereit, das zu machen. Genau, für mich oder für uns hat das sehr gut geklappt.
Am Ende doch quasi, es ist weiterhin quasi ein Arbeitsumfeld, man muss nicht irgendwie, wie du so
nennst. Nee, also Freunde, wir sind schon befreundet, wie du schon sagst, es geht gar nicht anders, weil es ist eine Ehe, letztendlich. Ich meine nur, wenn man in dieses Risiko geht, mit einem Freund zum Beispiel, von vornherein, das könnte vielleicht dazu Problem führen. Also ich weiß nicht, ich hab's ja nicht gemacht, aber ich sag mal, im negativen Fall könnte halt nicht nur die Firma dran bringen, sondern auch die Freundschaft. Und das wäre schade. Ne? Also das ist sozusagen, das sollte man eben im Auge behalten. Heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Also bei uns, für mich oder für uns hat es jetzt so eben sehr gut geklappt, die so kennenzulernen.
Wenn man jetzt sagt, das war am Anfang, das war ich vielleicht ein bisschen nervös, auch mit dir zu sprechen, weil es ist sehr schwer, Sachen über dich im Internet zu finden.
Das stimmt, ja.
Jetzt ist die Frage, wenn man dich aber irgendwie halt erreichen möchte oder sagt, okay, coole Sache, ich habe auch einen Podcast, vielleicht kann man auch mal sprechen. Wie wirst du am liebsten erreicht und was ist da vielleicht auch, oder wo sagt man, man findet Sachen von dir? Also schreibst du ein bisschen auf eurem Company-Blog?
Ja, selten. Also ich bin da so ein bisschen oldschool sozusagen. Ich mache sozusagen hier die Innovation für mich, aber selbst so ein bisschen offline hat verschiedene Gründe. Also ich mag das gern offline sein, auch was mit so dieser Balance zu tun. Und in dem Zuge, am besten lernt man mich kennen, indem man mich sozusagen trifft. Ja. Das ist so der beste Weg. Ansonsten anschreiben kann man mich E-Mail, das geht marcel@taledo.com oder LinkedIn einfach anschreiben. Wir machen auch Events, ja, Company-Events hier, da auch gerne mal auf unserem Radar schauen hier, was da für Events kommen. Wenn die von mir sind, dann kann man mich da natürlich sehr gut sprechen. Also es gibt verschiedene Kanäle.
Verlinke ich dann auch. Ich habe gesehen, ihr macht ein paar Sachen eben auch für Meetups und so.
Ja, genau.
Die packe ich dann auch irgendwie alles in die Shownotes. Und wenn man sagt, man will ich sonst persönlich mal treffen, dann muss man sich ja bei euch bewerben.
Nein, das ist ein Bewerbungsgespräch. Genau. Ist dann ein Bewerbungsgespräch auch eine Möglichkeit?
Sehr schön.
Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Dann wünsche ich dir noch eine wahnsinnig gute Woche und sonst auch allen Hörern da draußen natürlich das Gleiche. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwie in ein, zwei Jahren wiederhören und du sagst, okay, jetzt sind wir innerhalb von 2 Jahren auf 600 Leute gewachsen. So hat sich die Kultur verändert.
Genau. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich, dich wiederzusehen.